Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir sammeln unsere Gedanken unter Worten aus dem 46. Psalm, besonders dem ersten Teil. Ich lese sie noch einmal. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Völker müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen ein Ende macht in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will mich erheben unter den Völkern, ich will mich erheben auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Herr, wir sammeln uns unter dein Wort. Sammle du unsere Gedanken, dass sie sich ausrichten auf das, was du uns zu sagen hast, auf das das Frucht bringe in unserem Leben. Amen. Liebe Gemeinde, größer könnte der Gegensatz nicht sein. Ein ganzes Land starrt auf drohendes Unheil und angstgetrieben wird der Ausnahmezustand real. Die Seuche geht um wie Weiland der Klabautermann und hier und da flammt Panik auf und wir, liebe Gemeinde, haben es tatsächlich gewagt, zusammen zu beten. Wir fürchten uns nicht, wenngleich die Welt unterginge, denn Gott ist meine Zuversicht und Stärke. Ja, das haben wir tatsächlich miteinander gebetet. Größer könnte der Gegensatz nicht sein zwischen der Lage, in der wir uns befinden, und dem, was wir im Gebet miteinander ausgesagt haben. Dass wir dieses alte Gebet nachsprechen können, nicht einfach wie Papageien nachplappern, sondern uns betend in diesen Worten wiederfinden, das ist keineswegs eine besonders subtile Form geistlichen Galgenhumors. Dass das möglich ist, ist möglich, weil dahinter Gott steht. Dahinter und davor und mittendrin Gott. Wir sind nicht allein. Das ist der Ton, der hier die Musik macht. Das ist hier die Grundmelodie, die vorgegeben ist. Der Herr ist mit uns. Wir haben das zweimal miteinander gesprochen, miteinander gebetet. Der Herr ist mit uns. Als wäre es geschrieben für diese Zeiten, in denen sich Angst bleiernd über Zuversicht breitet, in denen gebannt auf Zahlen geblickt wird, vor allem auf Zahlen. Der Psalmbeter blickt auf Gott. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke. Der erste Vers gibt den Ton an, den Ton dieses trotzigen, trutzigen Liedes. Verzagtheit war gestern, wenngleich die Welt unterginge. Dramatisch ist die Szene, die der Psalmbeter uns vor Augen malt in mächtigen Bildern. Dagegen sind Pest und Cholera geradezu blass. Die Berge sinken ins Meer. Das Meer wütet und wallt, es brandet an die Gestade mit so unheimlicher Gewalt, dass die Berge einfallen. Eine Welt vergeht in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Und der Beter sagt, und wir sagen mit ihm, Gott ist meine Zuversicht und Stärke. Martin Luther, der diesen Psalm uns übersetzt hat, kannte noch eine andere Variante der hebräischen Worte. Und er hat sie auch noch einmal anders ins Deutsche übertragen. Statt Zuversicht kann man hier auch Fluchtburg lesen. Und statt Stärke Festung. Und genau das hat ihn zu seinem Lied »Ein feste Burg ist unser Gott« inspiriert. Ein feste Burg ist unser Gott, er hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat betroffen. Sie sehen, wie sich die Verse des Psalms in den Versen des Liedes spiegeln. Als er das gedichtet hat und als er die Melodie dazu komponiert hat, die einzige Melodie, von der wir sicher wissen, dass Luther sie komponierte, das war das Jahr 1529. In Teilen Deutschlands gab es damals tatsächlich Weltuntergangsstimmung. Sie müssen sich vorstellen, die Verheerungen der Bauernkriege, ein fürchterlicher Einschnitt in den Lauf der Reformation. Die Verheerungen und die schweren Wunden der Bauernkriege waren noch ganz präsent. Die Pest kehrte wieder und wieder in die Städte zurück. Auch in Wittenberg lag sie gerade anderthalb Jahre zurück. Katholische Stände hatten die ersten protestantischen Prediger auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und obendrein tat sich eine Kluft auf innerhalb der reformatorischen Bewegung. Die Lutheraner sahen die Sache mit dem Abendmahl völlig anders als die oberdeutschen Reformierten und es gab keine Einigung beim Religionsgespräch in Marburg 1529, in dem Jahr, als Luther das Lied schrieb. Die Entwicklung der reformatorischen Bewegung schien gefährdet. Und Luther selber war in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Bei Todesdrohung konnte er den Sprengel des Landgrafen Kurfürsten Friedrichs des Weisen nicht verlassen. Er stand unter der Reichsacht auch 8 Jahre nach dem Reichstag von Worms. In dieser Situation schreibt er das Lied. Schreibt es nach den Versen des 46. Psalms. Es war und sollte kein dröhnend, vaterländisch, triumphalistisch, protestantisches Trutzlied sein, wie es dann mitunter im 19. Jahrhundert gesungen wurde. Nicht die Marseillaise des Protestantismus, wie Heinrich Heine meinte. Luther schrieb und wünschte zu seinem Lied eine Notiz zur Laute zu singen. Und die Laute ist ein eher leises, ein zartes, ein zurückhaltendes Instrument. Und so ist auch Luthers Lied kein triumphales Lied, sondern ein Glaubenslied. Glaubenslieder, die suchen unser Einverständnis. Glaubenslieder, die sprechen wir vielleicht nicht mit voller Inbrunst sofort nach, sondern wir fügen uns nach und nach in sie ein. Wir entdecken nach und nach, dass dieses Glaubenslied unser Lied ist. Ja, die Glaubenssprache der Glaubenslieder, die lernen wir ein wenig wie die Muttersprache, indem wir es nachsprechen. Und so ein Glaubenslied zum Nachsprechen, vielleicht erst zögernd, dann aber immer mehr und immer überzeugter, ist dieses Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Gerade in Zeiten, in denen die Dinge unsicher werden, brauchen wir solche Glaubenslieder, in denen wir uns bergen können. Glauben, den wir nachsprechen. Und das nicht, um trutzig und trotzig aller Welt entgegenzuhalten, was wir für Optimisten sind, dass wir alle Probleme nicht ernst nehmen und dass wir vor allem unser Selbstvertrauen mit geschwellter Brust hochhalten. Nein, es geht auch nicht darum, dass wir eine selbstgewisse Frömmigkeit nach vorne stellen. Ein Narr, hat der Theologe Eberhard Jüngelheimer gesagt, ein Narr, wer sich auf seine eigene Frömmigkeit verlässt, er verwechselt seinen Glauben mit Gott selbst. Er verwechselt seinen Glauben mit Gott selbst. Unser Glaube aber, und das ist ja gerade das Vermächtnis der reformatorischen Entdeckung, unser Glaube ist ganz und gar ein Verlassen, ein völliges Absehen von eigenem Vermögen und Fähigkeiten. Und da gibt es auch nicht unterschiedliche Grade von Glauben, die bei Gott mehr oder weniger ins Gewicht fielen. Für unseren Glauben gilt allemal, was die Losung dieses Jahres, was eine erstaunliche Sache, dass es ausgerechnet die Losung dieses Jahres ist, die Losung dieses Jahres, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Eine bessere Losung hätte man für dieses Jahr gar nicht finden können. Ja, im Glauben verlassen wir uns selber, im wahrsten Sinne des Wortes, verlassen uns ganz und gar auf Gott hin, um uns aus Gottes Liebe heraus neu empfangen zu dürfen. Darum ging es Luther. Im Glauben sind wir mehrere Passive, ganz und gar passiv. Der Glaube ist keine menschliche Aktivität, sondern Glauben heißt, dass wir unser Leben Gott tatsächlich überlassen, uns das, unser Leben ihm in die Hände legen. Kehren wir noch einmal zum Psalm zurück. Im Psalm fängt der Boden an zu wanken, der feste Grund bricht weg, haltlos, bodenlos, grundlos. Das sind wir. Der Beter weiß, wie sich Angst anfühlt. Er verschweigt gar nichts. Aber er erliegt der Angst auch nicht. Gegen die Angst, die den Teufel an die Wand malt, malt er ein ganz anderes, beinahe rührend idyllisches Bild. Ein Bild von einer Stadt, die fein lustig bleiben soll mit ihren Brünnlein. Man hört es förmlich plätschern. Eine idyllische Stadt, eine mittelalterliche Stadt, in der die Brunnen laufen und erquickendes Wasser bringen. Was Luther ins Bild einer mittelalterlichen Stadt gesetzt hat, ist im Hebräischen ungleich gewaltiger. Da sind es die Arme eines Stroms, der durch diese Stadt fließt. Und diese Ströme erinnern an die Flüsse, die im Paradies lebensspendendes Wasser gebracht haben. Dieses Paradies durchströmten lebensspendende Segensströme. Das ist das, was hier im Hintergrund steht. Lebensspendende Segensströme, die es ermöglichen, dass das Leben blüht, dass es sich entfaltet in seinem ganzen Reichtum, in all seinen Farben. Wahrhaftig ein großartiges Bild. Kein Wunder, dass die Stadt allem drohenden Unheil zum Trotz fein lustig bleiben soll und kann, dass sie sich des Segenstroms erfreuen soll, wie Martin Buber übersetzt hat, statt in der Angst zu erstarren in ihrem Leben. Ziemlich kühn klingt das. Draußen vor den Mauern der Stadt Zusammenbruch und Zerstörung, als wenn die Welt voll Teufel wäre, und drinnen pure Lebensfreude, drinnen steppt der Bär und draußen geht es drüber und drunter. Ist das nur die Lust der Verzweiflung, wie sie in Krisenzeiten tatsächlich in der Geschichte immer wieder zu beobachten ist? Lust der Verzweiflung, dass die Stadt Gottes fein lustig bleiben soll? Nein, es ist die pure Freude daran, dass der himmlische Gott sich in dieser Stadt niedergelassen hat, dass er sein Leben mit den Bewohnern dieser Stadt teilt, dass er, wie es hier ausdrücklich heißt, dass er bei ihr drinnen ist. Gott ist nicht draußen, nicht außen vor, er ist da. Da, wo Menschen sind, da, wo wir sind, samt allem, was uns bedroht, was uns ängstigt, samt allem, was gegen uns spricht, ja, auch samt unserem schlechten Gewissen, das uns anklagen will, Gott ist bei uns drinnen. Er geht nicht auf Abstand, er distanziert sich nicht, ganz im Gegenteil, er kann nicht von uns lassen. Er kann nicht von uns lassen und deshalb ist er bei uns drinnen, er sucht unsere Nähe. Er tut das unermüdlich, das ist es, was die Bibel Gnade nennt. Gott sucht unsere Nähe, Gnade kommt von dem deutschen Wort Gnad. Und wie er bei uns drinnen ist, hat Luther in seinem Lied zum Ausdruck gebracht. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott selbst hat erkoren. Fragst du, wer der ist? Er heißt Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und ist kein anderer Gott. In der Person Jesu Christi hat sich Gott in unser Leben tröstlich und hilfreich eingemischt. Alles, was Angst macht, alles Unheil, alle Krankheit, alles, was unser Leben belastet, was es klein machen will, was Leben verkrüppelt. Es liegt auf den Schultern unseres Herrn Jesus Christus, in dem Gott sich für alle Zeit und Ewigkeit mit unserem Menschenleben verbündet und verbunden hat. Darauf gründet unser Vertrauen, dass in der Gestalt Jesu Christi der lebendige Gott gleichsam in unser Leben hineinragt. Darauf gründet unser Vertrauen, dass der Angst den Rang abläuft und ihr wieder streitet, sich an die erste Stelle zu setzen, egal wo. Das ist das große reformatorische Ereignis, auch ein Akt der Befreiung von Angst. Denn in der Tat, Warum sind die Menschen so schnell auf diese Lehre Luthers, wie es damals hieß, gekommen? Weil Luther ihnen ein Stück Angst genommen hat. Denn die mittelalterliche Kirche hatte ein Geschäftsmodell der Angst, fegefeuer Feuer und Höllenstrafen. Das gehörte dazu. Und an die Stelle der Angst konnte endlich Vertrauen treten. An die Stelle eines verkrampften Glaubens, das Vertrauen in die Gnade Gottes, das Freiheit und Gelassenheit schenkt. Wer Gott vertraut, der ist schon bei ihm. Das ist die Grundaussage der Reformation. Denn im Glauben, im Vertrauen auf Gott fahren wir, so hat es Luther in seiner unnachahmlich prägnanten Sprache gesagt, im Glauben fahren wir über uns hinaus in Gott. Merkwürdig, hören Sie, über uns hinaus in Gott, da sind wir sozusagen nicht mehr ganz bei uns, im besten Sinne des Wortes. Dazu will uns tatsächlich auch der 46. Psalm ermutigen, dass wir glaubend über uns hinausfahren, um im besten Sinne uns hinreißen zu lassen von Gott zu Gott. Bei Gott sind wir geborgen. Darum seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.